Herzlich willkommen zu unserem Podcast 1000 Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind
Dirk
und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk.
Moin Edda.
Da sind wir wieder. Man sieht sie nicht, sie zahlt keine Miete, steht in keinem Befund und trotzdem wohnt sie mit hier. Die Angst. Nicht die große, dramatische, sondern die leise. Die fragt, und wenn's doch schlechter wird? Wir sprechen heute über diese heimliche Mitbewohnerin, wie sie unseren Alltag einrichtet, warum sie manchmal sogar nützlich ist und wann sie anfängt, uns die Fernbedienung aus der Hand zu nehmen. Dirk, wann hast du das letzte Mal so getan, als wärst du völlig entspannt und hattest innerlich einen Zukunftsfilm am Laufen?
Das ist schon ein bisschen länger her. Ich hatte ja gerade erzählt, dass bei uns das Sterben am Start ist. Bei uns ist wieder eine Katze gestorben und da kann ich jetzt leider nicht mit dienen im Moment. Ich muss echt überlegen, weil es sind eine Menge Menschen und Tiere gestorben in der letzten Zeit.
Ja, und entwickelt sich da bei dir nicht eine Angst, dass die Tiere sterben? Also so eine Erwartungshaltung, man weiß ja, Tiere werden nicht so alt, also die meisten.
Ja, man wird vorsichtig, ne? Man denkt so, ach, jetzt hat der Hund irgendwie, na, jetzt frisst er nicht. Hoffentlich macht er jetzt auch nicht
so
irgendwas Komisches. Ja, das ist schon so, aber ich muss sagen, es geht dann immer, ne? Es erholt sich.
Es sei denn, das Tier stirbt.
Ja, wenn das Tier stirbt, ist es sehr, sehr unschön. Aber wenn man, also wir haben im Garten 8 Katzen liegen.
Hui, habt ihr einen großen Garten?
Wir haben einen großen Garten, der jetzt umfunktioniert ist zu einem großen Tierfriedhof. Mhm. Also nicht Stephen King's Pet Cemetery, sondern, also die stehen nicht wieder auf, aber ja, wir haben die hier alle im Garten. Mhm. Und es wird einem dann bewusst, wie viele man schon hatte. Aber ich habe eher das Gefühl, daran sehe ich, wie alt ich geworden bin, ne?
Musst aber schon aufpassen, wo du noch graben kannst.
Ja, weil, guck mal, 2 unserer Katzen sind über 20 geworden.
Das ist stattlich.
Ne? Das ist wirklich alt für eine Katze.
Ja.
Aber das ist wie bei Menschen. Es ist ja eigentlich egal, wie alt die sind, ne? Oder?
Ja, stimmt.
Es ist ja nicht so, dass wenn jemand älter ist, dass man denkt, ach ja, jetzt ist er tot, war ja alt. Gibt es zwar auch, ne? Es gibt ja auch so Menschen, die, sagen wir, so ein minimales Empathieproblem haben und die dann sagen, ach, ne, war schon 80. Dabei ist 80 ja jetzt eigentlich das neue 60, deswegen bin ich dann nicht so sicher.
Naja, aber das ist jetzt alles die Angst um jemand anderen, ne? Also wir lassen uns mal über die Angst um einen selbst reden. Also wenn man dich jetzt, als ich dich kennengelernt habe, da warst du noch mit deinem super duper Rollstuhl, so ein Stehrollstuhl.
Yeah.
Und jetzt läufst du frei. Mhm. Wenn man das sieht, dann muss man doch eigentlich sagen, Angst lohnt sich nicht, oder?
Ja, es ist komischerweise umgekehrt, ne? Das ist nämlich sehr interessant. Muss ich sagen, also da müsste ich mal irgendeinen Psychologen oder einen Psychiater oder eine Psychiaterin fragen. Ich habe eigentlich mehr Angst, seitdem es mir besser geht. Ich habe auch andere Träume.
Ja, du hast Angst, das zu verlieren. Du hast
wahrscheinlich
Angst. Natürlich.
Es ist deutlich härter, wenn man das alles schon mal weiß, wie das war, ne? Und dann hast du wirklich ein bisschen Angst. Die war, als ich mein Medikament abgesetzt habe, auf eigene Kappe, war es echt hart. Ne? Mhm. Da habe ich es kaum geschafft, nicht in mich reinzuhorchen. Ne? Mhm. Das ist ja immer so. Ne? Selbst wenn da so ein bisschen irgend so ein Zipperlein vor sich hin.
Es fängt ja an, wenn man die Diagnose frisch hat, dann war in Dauerpanik.
Alles.
Wann
du hast permanent
ist das
Schübe.
Jetzt ein Schub? Ist das keiner?
Ja, also da muss erst die Schwiegermutter kommen und sagen, das ist das Wetter.
Ja.
Und genau. Wenn der Chefarzt das aussagt,
mein Knie sagt, das ist das Wetter.
Dann ist alles wieder gut. nee, du hast schon recht, man sollte sich auch nicht lustig machen. Ich kenne das, ich war genauso panisch.
Absolut.
Ne, ich ist war ja total panisch, kribbeln. Ne, diese ganzen Nummern, die so vor sich hin kribbeln. Dann hast du hier Schmerz, da Schmerz, den du noch nicht hattest. Und das macht einen völlig fertig. Also ich muss sagen, das habe ich alles ewig nicht mehr. Mhm. Ne, diese Sachen habe ich nicht mehr. Dafür habe ich irgendwelche anderen Sachen. Ich träume jetzt von schlimmen MS-Ereignissen und vor allem jetzt träume ich mich, als wenn ich im Rollstuhl sitzen würde. Als ich im Rollstuhl saß, habe ich mich niemals im Rollstuhl geträumt, sondern immer nur durch die Gegend laufen. Da habe ich dann gedacht, da stimmt was nicht, ich bin nicht richtig angekommen im Rollstuhl. Jetzt bin ich raus und ich weiß nicht, ob es da so einen Zeitversatz gibt von 10 Jahren im Gehirn oder.
In deinem anscheinend ja schon.
Ja, meins ist einfach extrem langsam.
Sehr speziell.
Ja, das hat das noch nicht begriffen.
Mm. Nee, also bei mir ist die Angst, die ist eigentlich so, wie ich es eben auch gesagt habe, die ist so eine stille Mitbewohnerin. Es ist nicht die Panik, die Katastrophenpanik, sondern es ist einfach so, als würde einer immer hinten auf deinen Schädel dupsen, ganz leicht so. Hallo, hallo, ich bin da, hallo, hier bin ich. Du hast so ein Grundrauschen von Sorge.
Nimmst du denn was dagegen? Also sagen wir mal nicht nur also therapeutisch oder medizinisch? Also nimmst du irgendwas, um das zu dämpfen?
Dafür ist das viel zu leise. Also das ist wirklich, also ich würde es noch als, nicht als Luxusproblem, aber das ist wirklich ein Seitenweg.
Es ist die Maus, die durch hohle Wände krabbelt und ab und zu hörst du sie mal.
Ja, so. Man freundet sich an mit dem Geräusch, irgendwann weiß es. Also ich habe zum Beispiel, ich sage immer zu meinem Kühlschrank, dass er eine Kühlschrankmaus hat, weil ab und zu macht er so Geräusche. Mhm. Die klingen wie so eine Maus und deswegen ist das die Kühlschrankmaus. Und so ist das irgendwie auch mit der Angst. Manchmal ist die da und dann denkt man, ach, das Geräusch kenne ich ja schon. Das ist die Kühlschrankmaus.
Ja, ich habe ja sehr große Probleme damit. Muss ich sagen. Aber das Blöde bei meiner Angst ist halt, dass sie völlig unbegründet ist. Sie ist ja erst seit dem Unfall. Mhm. Ne? Und durch den Unfall ist das so gewesen. Ich bin ja auch sofort wieder irgendwie auf den Krücken, obwohl die Beine eigentlich mich, obwohl ich es nicht sollte. Und ich bin auch sofort, ich habe alles gemacht.
Alles Vernünftige, ne? Mhm.
Nee, aber man muss das auch machen. Das ist so, wie wenn du einen Autounfall hattest. Gut, du kannst jetzt versuchen, mit der Bahn zu fahren. Aber ob das besser ist, ist eine andere Frage. Aber du weißt, was ich meine. Es könnte sein, dass du dann echte Angst vom Autofahren hast oder vom Fahrradfahren oder irgendwas. Sowas. Das Blöde ist, ich habe null Angst davor gehabt. Damals bin ich ja Dreirad gefahren, mich ins Dreirad zu setzen und wieder loszufahren. Das ist das Komische. Ne? Und ich.
Weil es eine Gewohnheit war?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe diese traumatische Angst und Panik, die ich habe, die soll laut Psychiaterin ausgelöst sein durch den Unfall. Mhm. Aber sie ist nicht so, wie man oft liest. Und schon gar nicht, wie man in Hollywood-Filmen sieht. Also es hat nichts für mich mit dem Unfall zu tun, sondern es ist da ausgelöst und es ist nie wieder weggegangen.
Okay.
Ich habe ja jahrelang ganz starke Medikamente genommen und jetzt bin ich auf leichten Antidepressiva in der absoluten Minimaldosis, dann halte ich es einigermaßen aus. Aber ich habe mich ja schon erschreckt, wenn ich einfach wach geworden bin, weißt du? Nehmen wir an, du greifst jetzt zu der Nachttischlampe und willst auf den Knopf drücken.
Ja.
Und dann fällt dir das Buch runter, wo du abends noch einen Blick reingeworfen hast. Dann habe ich Todesangst gekriegt. Also wirklich, das so unvorstellbar, habe ich mich erschrocken. Vollkommene Panikattacke. Es ist jemand reingekommen und ich habe den nicht sofort gesehen. Ich konnte hier nicht mehr sitzen, ohne dass ich Angst hatte, dass jemand reinkommt und ich es nicht sehe. Also durch das Geräusch habe ich solche Panikattacken gekriegt. So, und diese Sachen waren wirklich ganz schwer in den Griff zu kriegen.
Aber das sind ja auch so unbegründete Ängste.
Also total unbegründet.
So, was wir alles irgendwie schon normal ist, auch für chronisch Kranke, ist ja diese Was-Wenn-Angst, diese Was wird, wenn ich nicht mehr das und das kann, Angst. Ja. Weil die kannst du ja nicht wegdiskutieren, die ist ja realistisch.
Gut, man
was ist, wenn es schlechter wird, was ist, ja, wenn der nächste Schub ganz anders ist, das ist die Frage, die wir uns zu Anfang immer alle stellen. Was ist, wenn ich doof werde in der Birne? Das kannst du ja nicht wegdiskutieren, das ist ja, kann ja passieren.
Also eine Idee, eine psychologische war, ich habe so viel aufgeladen, ja, im Laufe der Jahre und so viel nicht darauf geachtet, was ich hätte ändern müssen, weil ich immer schön weitergemacht habe, dass das Fass übergelaufen ist, als ich den Unfall hatte. Das heißt, ne, der stille, der stille Mitbewohner, der ist immer lauter geworden. Mhm. Nicht eine Maus, sondern mit mal hattest du 100 Mäuse. Der, es ist dir immer nicht aufgefallen. Mhm. Weil die ganz langsam sich vermehrt haben.
Ja, und haben immer noch in den Kühlschrank gepasst.
Genau. Und irgendwann ging die Kühlschranktür auf und dann sind sie alle rausgekommen. Und dann hast du einen totalen Anfall gekriegt, weil du gesehen hast, du hast 100 Mäuse in deinem Kühlschrank. Und so hat man es mir erklärt. Also, ich weiß nicht, ob diese ganzen Metaphern immer so und Vergleiche, ob die alle funktionieren. Ich weiß es nicht. Ich habe ja alles Mögliche ausprobiert, von Klopf bis Traumatherapie und so. Ne? Ich habe ja wirklich alles versucht. Hm. Es hat auch funktioniert, weil ich habe wirklich versucht, auch daran zu glauben, woran ich eigentlich gar nicht glaube. Ne? Und ich habe gesagt, ich mache das jetzt. Wenn es hilft, ist doch gut. Und dann habe ich.
Aber kann man sich einfach sagen, ich glaube da jetzt dran, ja, woran ich nie geglaubt habe?
Ja.
Echt?
Ich kann das. Okay. Ich sage, nee, ich lasse mich jetzt drauf ein, ich mache das. Okay. Du, vielleicht funktioniert es ja. Warum ich jetzt auch dahin klopfen soll und dahin, weiß ich nicht. Ich versuche mal gar nicht rauszufinden, warum ich dahin klopfen soll.
Ich klopf mal. Und denk hinterher drüber nach.
Ja, und als es dann, ne, und das hat wirklich funktioniert, tatsächlich. Ne? Also ob das jetzt am Klopfen lag oder ich hätte auch irgendwas anderes machen können, weiß ich nicht. Ich habe mir auch ein Buch gekauft, haben es alles schön erklärt, wie ich das dann so mache. Ne? Habe mir aber nicht eins gekauft, was es kritisch betrachtet, sondern eins, was dem huldigt. Mhm. Und ja, dann war das auch eine Psychiaterin. Ne? Die müssen es ja wissen.
Und die haben es ja studiert.
Siste. Und da habe ich mich dann drauf eingelassen. Es hat ganz gut funktioniert. Und es ist ja auch okay, aber es ist immer noch so, wenn ich habe vor ein paar Tagen, das fällt mir gerade ein, mal vergessen, Tablette morgens zu nehmen. Mhm. Da zieht sich bei mir alles zusammen. Dann bin ich abends, es zieht sich alles zusammen. Es ist ein Gefühl, das kann ich ganz schlecht beschreiben, weißt du, wenn man das nicht kennt, ne, das ist so wie MS, wie fühlt sich's an? Ja, weiß ich nicht, ne, so.
Richtig.
Und es ist sehr ungut, ich komme damit gut klar, ne, Ablenkung funktioniert natürlich super, ne, das kennen wir ja, kann ich euch auch nur da draußen empfehlen, ne, irgendwas zu machen. Das Schlimmste ist im Rolli sitzen oder in der Wohnung sitzen und warten, bis was passiert. Das ist das Allerschlimmste.
Richtig. Ablenkung hilft gegen Angst,
ja, und
hilft gegen Nebenwirkungen.
Definitiv. Und das tun, was einem Spaß macht. Und wenn es die Soap ist, die einem gefällt, immer einschalten. Auf jeden Fall. Also da würde ich sagen, das hilft. Tja. Aber so therapeutisch, weiß ich nicht. Tja.
Ich bin nicht so ängstlich. Also meine Angst ist irgendwie anders, glaube ich. Also jetzt zum Beispiel, ich bin seit 2 Wochen therapiefrei, also basistherapiefrei. Ich nehme also Plecredi nicht mehr, ich spritze das nicht mehr, weil ich jetzt seit 8 Jahren keinen Schub hatte. Meine MRT-Bilder immer aussehen wie ein Polaroid, was man nochmal kopiert hat. Also keine neuen Läsionen, nichts, was leuchtet, es verändert sich nichts. Und ich habe mir ja diesen NFL-Wert, über den haben wir ja auch schon gesprochen, den habe ich mir abnehmen lassen. Selbst da, ich bin der Standards der Standard. Mein NFL-Wert ist 17. Das ist für mein Alter die Mitte der Mitte.
Du bist also geheilt.
Ich bin in der Mitte. Also alles sprach irgendwie für mach mal. Und so hat meine Neurologin dann auch gesagt, wir machen das jetzt. Und sie spritzen jetzt nicht noch die Spritzen, die sie haben. Die lassen sie mal schön im Kühlschrank. Die sind ja noch lange haltbar, bis Ende nächsten Jahres noch haltbar. Also bin ich jetzt frei. Und jetzt frage ich, ich frage mich die ganze Zeit, wann geht denn das Kopfkino los? Also im Augenblick null. Und ich glaube, lass uns in 6 Monaten noch mal sprechen, weil bis dahin habe ich ja noch von dem Gift genug im Körper. Also das ist ja nicht, das wird ja nicht ausgewaschen. Ich habe ja jetzt nicht irgendwas gemacht, um das schnell auszutreiben.
Ah, du hast doch ein hohes Maß an Sicherheit, dass es funktioniert, ne? Genauso wie ich damals. Also du glaubst doch daran, dass es funktioniert, dass du es nicht, ja, siehst du, das hatte ich auch. Das hatte ich auch.
Übrigens, ist das
bei mir
falsch?
Waren das auch 8 Jahre. Nee, das ist sehr positiv. Ich glaube, das ist genau das, was du brauchst. Stell dir vor, du bist total unsicher und hörst damit auf. Also
dann hätte ich nicht
aufgehört. Ich stelle es mir nur vor. Ne? Und ich war auch jahrelang unsicher, deswegen habe ich halt nicht aufgehört.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte nicht aufgehört, wenn ich mir nicht so
tief im
Inneren
sicher wäre. Du brauchtest was, oder? Um das, und da ist dieser NFL-Wert, finde ich, echt eine tolle Sache.
Ja, ich brauchte nur diesen Kick von außen.
Genau.
Diese Bestätigung von außen, du liegst nicht falsch, weil ich sonst immer das, man hat als Patient ja gerne das Gefühl, man wird nicht, na, ernst genommen will ich gar nicht sagen. Man hat seine eigene Meinung, aber man hat halt nicht studiert. Aber es ist ja mein Körper, der diese Krankheit hat. Warum soll ich es nicht beurteilen können?
Ich musste mich dafür übrigens von meinem Neurologen trennen.
Das habe ich ja vorher auch, aber gar nicht wegen irgendwelchen Missverständnissen, sondern wegen Corona letztendlich. Mhm. Und wegen, weil der nichts gemacht hat. Also da war ich einfach nur die Nummer 23 in seinem Patiententag und jedes Mal wurde Seite 1 von der Akte aufgeschlagen, es interessiert mich gar nicht. Das, wenn der sich nicht für mich interessiert, dann interessiere ich mich auch nicht für ihn. So ist das leider. Und zum Glück habe ich den schon kennengelernt, da wurde das Fahrwasser schon ruhiger. Ich habe ja zu Anfang, hatte ich gar keine Zeit für Angst, weil ich war damit beschäftigt, Schübe zu haben.
Siehst du, das ist bei mir auch so gewesen.
Ne?
Mhm. Da hast du keine Zeit für Angst. Du hast,
nein.
Du bist praktisch permanent im Alarmmodus und bist dabei, dagegen auf irgendeine Art und Weise zu reagieren. Ne?
Richtig. Und eigentlich ist es von Schub zu Schub, ist eigentlich nur, bin ich eigentlich nur sicherer geworden, im, wie gehe ich mit einem Schub um. Also auch da eine perverse Erleichterung auf zweiter Ebene, nämlich
Normalität,
ich war schon mal gelähmt, ich weiß, wie sich das anfühlt, es wird wieder gut. Also selbst daraus ist nicht gewachsen, ich werde nie wieder mein Bein bewegen können, sondern das ist jetzt scheiße, aber es geht jetzt wieder weg, hoffentlich dauert es diesmal nicht so lange.
Ganz genau. Und da hat mir mein Neurologe geholfen, aber mein Neurologe, ne, den hatte ich ja ganz, ganz viele Jahre, weiß jetzt nicht wie lange, aber Jahrzehnte. Hm. Und der kannte mich ja nur in dem Alarmmod, ne? Und mit der Eskalation der Medikamente. Und da habe ich eben dann beschlossen, oh, wenn ich dem jetzt erzähle, ich will aufhören. Weil ich bin ja dann auch
kollabiert
immer weniger
der.
Ja, ich bin immer weniger hingegangen. Weißt du, du weißt doch nicht, was hat der denn überhaupt im Kopf?
Richtig.
Wie sieht der dich? Ne? Der guckt in seine Akte und sieht, oh, der riepert alle 3 Monate Schübe, egal was man dem gibt. Ja. Ne, jetzt haben wir es ausprobiert. Oh ja, funktioniert einigermaßen. Ah, aber die Gefahr, ne, der hat auch damals gesagt, also das, ne, ich habe auch das Tysabri ewig lange genommen, obwohl
das hast du gestreckt bis
ja,
zum geht nicht mehr.
Ja, totaler Risikopatient, ne, bis ich dann in Münster war und 3 Neurologen gesagt haben, nein, der kriegt das nicht mehr, ist zu gefährlich. Ne, nachdem ich den Virusmarker hatte und so weiter. Und naja, dann habe ich eben gewechselt. Und als ich dann ganz aufgehört habe, habe ich gedacht, nee, das kann ich eigentlich mit dem nicht machen. Der sieht mich selten, der hat mich bestimmt im Kopf, wie ich immer war. Ich bin aber nicht mehr so. Ne, und das war eigentlich genau das Umgekehrte von dem, wie das bei dir war. Ich war da super bekannt. Ne, die haben ja auch dann, mein Vater geht da auch hin oder ging dahin. Und dadurch kannten die mich und die haben dann immer gesagt, wo bleibt der eigentlich, wieso kommt der nicht mehr? Ne? Ja, und das war ja auch nicht ganz einfach, den Neurologen irgendwie nach 25 Jahren aufzugeben, ne? Und dann zu sagen, nö, jetzt mache ich mal ohne Arzt.
Ja, aber du hast eher schon so Ausschläge von ich probiere mal, ich mach mal, ich will mal, das hatte ich ja irgendwie. Auch da bin ich ja die Mitte der Mitte. Ich war ja compliant as hell. Also
okay.
Ich habe ja nie eine Basistherapie selber gewechselt. Ich habe ja schon, es ging ja von ganz zu Anfang los, als sie mir als erstes, hatte ich mir Avonex ausgezucht, was nach 3 Wochen wieder abgesetzt wurde, weil ich einen Schub hatte. Und als dummer Patient, also wenn du neu bist, Entschuldigung, ich habe es doch auch nicht besser gewusst, habe ich das einfach, ich bin das mitgegangen. Selbst da bin ich schon wie ein Schaf, einfach mit der Herde mit. Und dann habe ich alle Basistherapien, die danach kamen, habe ich nicht freiwillig aufgegeben, aber ich habe immer auf das gehört, was mir gesagt wurde. So, mit der Zeit wurde ich selber schlauer und konnte sagen, sind Sie sicher, dass das das richtige Medikament ist, weil... Aber es war immer eine vernünftige Diskussion und es war immer medizinisch berechtigt, wenn ich Einwände hatte. Und wenn ich, also, aber letztendlich bin ich immer mitgegangen, was
aber welch, du hast was auch immer doch vor auch mir saß. Angestoßen, oder? Also du hast doch schon was angestoßen, oder haben das, weil
es war jetzt
ja immer
das erste
auf das
Mal.
Anstoßen an.
Es
ne?
war jetzt das erste Mal.
Okay.
Also anstoßend, nein. Die Wechsel von meinen bisherigen Basistherapien, das haben immer Schübe für mich erledigt.
Ich habe alles
Schübe oder irgendwelche, der Zoster, den ich von Gilenya bekommen habe, das ist ja nicht, habe ich mir ja nicht ausgesucht. Ich und da waren ich und der Neurologe beide gleichermaßen traurig, dass das Medikament nicht mehr funktioniert. Und damit ist ja jetzt auch einfach mein Strauß an Möglichkeiten einfach minimiert, dezimiert, sagen wir es mal so.
Ja.
Eigentlich bleibt nur noch Plecredi oder Cortison für mich übrig.
Ja, bei mir war das tatsächlich umgekehrt, ne? Ich habe alles angestoßen. Ich hätte auch kein Interferone gekriegt, 95. Ich hätte keine gekriegt, das wollte der gar nicht machen. Der hat gesagt, Ihnen geht's doch gut. Dann bin ich dahin und habe gesagt, ich kann nicht mehr loslaufen. Wie, Sie können nicht mehr loslaufen? Ich kann nicht mehr loslaufen. Gehen Sie doch mal von links nach rechts im Zimmer. Und dann habe ich gedacht, was will der von mir? Dann bin ich von links nach rechts. Also mit loslaufen meinte ich. Loslaufen, Edda.
Mhm.
Wie man mit 29 so losläuft.
Ja,
ne?
Laufen.
Leichtathletik. Wir starten durch und laufen los.
Mhm.
Und dabei war ich, als ich mein Bein aufgesetzt habe und loslaufen wollte, habe ich direkt vorn über auf der Nase gelegen. Weißt du? Und habe den Asphalt geküsst und habe gedacht, Jesus. Ne? Und dann habe ich irgendwo gestanden, bin links umgefallen. Und dann gehst du zu deinem Neurologen und dann sagt er, geh mal die 3 Meter von links nach rechts. Na, sag mal, tickst du nicht ganz richtig? Ich kann auch 5 Kilometer laufen. Ich kann nur nicht loslaufen. Das hat er gar nicht verstanden. Also hätte ich nicht da gesagt, ich bestehe jetzt darauf, dass ich was kriege, hätte ich gar nichts gekriegt. Weil der
ja, aber du bist ja anderes Jahrzehnt. Ich möchte fast sagen, anderes Jahrhundert.
Also jetzt übertreiben wir aber ein bisschen Jahrhundert. Jahrtausend sogar.
So, nämlich. Ich war immer schlecht in Mathe, aber das
nee,
nun,
da hast du recht.
Ne? Jetzt hast du ja viel, viel mehr Auswahl. Jetzt geht es ja darum, den heißesten Scheiß zu bekommen. Also
ja,
jetzt geht es ja darum,
recht.
Von wem werde ich Fan? Damals war das nicht, von wem werde ich Fan, sondern was ist möglich?
Es gab was ganz Neues. Die Neurologen hatten keine Ahnung. Die mussten auch erstmal aufgeschleut werden. Ich war ja bei einigen Kongressen, wo Neurologen bespaßt wurden von den Pharmakonzernen und dann da merkte man erst, klar, die haben auch alle keine Ahnung. Die haben Fragen gestellt, da hast du gedacht, das gibt's gar nicht, hat der nicht mal dieses kleine Heftchen gelesen.
Ja.
Ne? So war das tatsächlich. Und ja, vielleicht ist das dadurch gekommen, dass ich das immer alles. Ich habe also jedes Medikament habe ich angestellt. Nee, nicht ganz. Also Methylprednisolon, das hat mein Neurologe angeschlossen, als das gestoßen, als das auf den Markt kam. Ne? Das war ja dann irgendwie toller, besser, schneller, tralala.
Ja, ich habe es ja auch gemacht, ich habe es ja auch genommen.
Und da hat er gesagt, da wollen wir mal drauf wechseln. Da habe ich gesagt, ja, wenn Sie das meinen, dass das besser ist. Ja, das ist viel und hat dann irgendwas erzählt. Da habe ich gesagt, ja, hört sich gut an, Mama.
Nee, also bei mir kann man echt sagen, jeder Medikamentenwechsel, bis auf jetzt der Wechsel auf Plecredi, war ein Schub. Da war keine Diskussion von, wir probieren mal, wir machen mal, gucken Sie mal hier was Neues, sondern es war immer, Hat nicht funktioniert, das Medikament. Das nächste ist dran. Was haben wir denn? Und dann haben wir natürlich zusammen geguckt, was ist noch über im Blumenstrauß und was gefällt uns.
Ja, ich habe jetzt gerade so gedacht, mein Neurologe war aber auch immer eine Never Change a Winning Team. Wobei Winning sehr speziell ausgelegt ist, wenn man statt alle 3 Monate...
Sag lieber Never Change a Running System.
Ja.
Weniger Gewinn dabei, aber die Karre läuft noch.
Also ich habe wirklich das unglaubliche Glück gehabt mit den monoklonalen Antikörpern, das muss ich sagen. Ja. Das ist jetzt so lange her, aber da konnte sich das erholen. Da ist einfach... Da hat das Ganze, die Aktivität, hätte man da schon den NFL-Wert gehabt. Ich bin ganz sicher.
Und trotzdem hast du jetzt mehr Angst als, also bei dir ist ja die Angstkurve steigend, wenn ich das alles richtig verstehe, was du erzählst.
Ach, das kann man so auch nicht sagen.
Naja, also, wann hast du das erste Mal an Antidepressivum genommen? Zum Beispiel.
Relativ schnell. Ich habe es nur, weil ich hatte eine Art von Depression, wo ich gar nicht wusste, dass es Depression ist. Also ich habe mich
immer... Du hast wahrscheinlich so eine funktionale Depression gehabt, ne? Wo du aufgedreht hast und alles super...
Total. Ich habe mich nur wohl gefühlt, wenn ich 16 Sachen gleichzeitig gemacht habe. Mhm. Ne? Ich habe telefoniert, es gab totale Panik, weil irgendetwas irgendwo auf dem Planeten nicht funktionierte. Und dann habe ich sofort hier geschrien. Alle haben sich die Karten gelegt, weil sie Schiss hatten, dass vielleicht auch der Job auf dem, zur Disposition steht. Und ich habe sofort hier geschrien, dann habe ich überall angerufen, hab's gefixt. Und in dem Moment, wo es fertig war, yeah, tschakka, und dann habe ich einen Schub gekriegt.
Super.
Und irgendwann... hat mir dann mal jemand gesagt, sagen Sie mal, was erzählen Sie ja? Oder Sie sind dann bei der Arbeit, einfach ist der Kopf auf die Tastatur gefallen und alle sind reingelaufen, weil es immer piept bei dem. Ne? Da habe ich festgestellt, dass das auch Depression sein kann. Ne? Das wusste ich gar nicht, dass sich das so äußern kann, dadurch, dass man dann völlig, also dass man sich nur noch wohlfühlt, wenn man total in Aktion ist. Ne? Ja, dass man gar keine, dass immer, wenn alles ruhig läuft, dass man das überhaupt nicht ab kann.
Da habe ich ja fast, also habe ich ja fast Glück mit der kleinen Kühlschrankmaus.
Ach, das hat aber, es hat funktioniert. Weißt du, ich denke immer, man muss es wissen. Ich finde immer, das Schlimmste ist, wenn du so für dich hindümpelst, sage ich mal, und du weißt nicht, was mit dir passiert. Ich bin ja so ein Typ, na, das habt ihr bestimmt schon gemerkt da draußen.
Oh, meinst du?
Wenn ich weiß, wie irgendwas funktioniert, dann bin ich schon zufrieden.
Ja.
Na, weil wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, ich kann irgendwas tun. Ich kann irgendwas dagegen machen. Na? Dann hatte man mir damals, da gab es noch kein Escitalopram, keine Ahnung, was ich da genommen habe. Ich glaube, ach doch, das war auch Escitalopram, weiß ich nicht. Jedenfalls haben die gesagt, dann probieren wir das mal aus. Wir können das erstmal so machen. Und dann habe ich gleich natürlich auch beim Psychotherapeuten angefangen. Der hat mir dann geholfen, hat mir das alles erklärt und so. Ne? Ja, und es hat sich verbessert. Und es hat nur nicht dazu geführt, dass ich mit dem stressigen Job aufgehört habe. Ne?
Mhm.
Und das meinten die eben damit, dass sich das dann ansammelt. Das ist übrigens meines Erachtens, das haben wir hier aber schon 1000 Mal besprochen, ist auch egal, wenn du von deiner Treppe gesteuert bist, die du immer wischen musst, ist das das Gleiche. Oder der Staubsauger, der dich morgens quasi zwingt, die Wohnung zu saugen, obwohl du es eigentlich nicht kannst und du machst es trotzdem. Denn ich sehe da keinen Unterschied, weil der Stress ist meines Erachtens ungefähr der gleiche, jedenfalls bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich bleib bei meiner Kühlschrankmaus. Also das lauert so irgendwie, es ist die leise Angst im Hintergrund, aber nicht die große Panik. Die habe ich vielleicht situativ mal, aber das ist nichts, was bleibt oder mich derartig traumatisiert, dass ich es nicht wieder loswerde. So.
Da ja, ich hatte zu viel Highs und Lows, ne? Bei dir ist es besser. Schöner.
Ich bin gespannt, was das Kopfkino sagt, wenn diese 6 Monate rum sind und wenn das wirklich, jetzt im Augenblick bin ich so mit, eine schöne Woche und nächste Woche wird wieder eine schöne Woche.
Aber ist das nicht cool? Keine Nebenwirkungen, echt so, ne? Das genießt man doch,
das,
oder?
Absolut, absolut. Das muss ich schon sagen. Und weißt du überhaupt, dass wir schon mal eine Folge über Angst aufgenommen haben?
Ehrlich jetzt?
Ja, aber ich konnte nicht reinhören. Ich habe sie auf deiner NAS entdeckt. Also das ist jetzt so technisches Getüdel, Leute. Wir sammeln unsere Daten alle bei Dirk auf einer NAS. und verteilen sie uns von da aus wieder. Und da liegt sie noch und ich wollte auch heute Morgen noch reinhören, aber deine NAS war noch nicht an, dass ich ran konnte.
Ja, da hast du recht, die schaltet sich erst jetzt im Rentnermodus, schaltet sie sich erst um 11 ein.
So, und die heißt aber auch nur auf deiner NAS Angst, wie sie nachher im Titel hieß. Ich habe eine Vermutung, welche es war, weil wir da sehr viel über Mut sprechen, was ja inhaltlich doch irgendwie sind ja Zwillingsschwestern Angst und Mut.
Kann man da, das muss aber schon lange her sein, dass wir es beide nicht mehr wissen, oder?
Ne, es war 24, glaube ich. Ist noch nicht so lange her, 2 Jahre. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es die Folge ist. Ich werde jetzt nach unserem Gespräch nochmal auf deine NAS gehen und dann auf dem Datum gucken, wann haben wir das aufgenommen, weil ich, blöde Kuh, habe da nicht gleich drauf geguckt. Weil ich dachte, ach, dann gucke ich mal, Angst, aber nichts in den Shownotes, nichts in den Erklärungen.
Also
nichts.
Die alten höre ich mir ja ungern an. Ne? Da, ich habe ja sowieso Probleme, mich zu hören. Ne? Das mag ich ja nicht so richtig.
Hast du Angst?
Da habe ich sehr viel Angst, weil ich glaube, dass ich doch das etwas chilliger hinkriege als am Anfang. Das,
naja, klar, wir beide. Na,
und das klappt jetzt einfach besser. Und wenn ich das dann höre, mal gucken.
Also wir haben beide Ängste, das kann man mal so sagen. Ich glaube, jeder chronisch kranke Mensch trägt Ängste mit sich rum. Alles andere wäre fast unnatürlich,
ne? Ja.
Oder behandlungswert auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, das war eine interessante halbe Stunde. Ich finde, es geht eigentlich auch vielleicht gar nicht darum, die Angst loszuwerden, sondern einfach nur aufzupassen, dass sie nicht am Steuer sitzt die ganze Zeit.
Definitiv.
Das ist auf jeden Fall das Wichtige. Worüber wir in 2 Wochen sprechen, das wissen wir nicht. Aber wenn ihr uns bis dahin erreichen wollt, podcast@tausendgesichter+2.de, da werden Sie wie immer geholfen. Für heute sagen wir mal Tschüss.
Tschüss.